Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Bewusstsein to go. Mein Name ist Julia Bläser, ich bin Psychologin und Bewusstseinscoach und nehme dich gerne mit auf eine wunderbare Bewusstseinsreise. Braucht wirklich jede psychische Belastung immer sofort eine Diagnose und eine Psychotherapie? Genau dieses Thema, dieses kritische und sensible Thema möchte ich in dieser Folge mit dir besprechen. Und vielleicht hast du auch selber Anmerkungen dazu, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Denn ich bin der Meinung, nicht jede persönliche Krise, nicht jede psychische Belastung braucht eine Diagnose und auch nicht notwendigerweise immer eine Psychotherapie. Bleib also dran, wenn dich dieses spannende Thema interessiert. Wir sehen aktuell einen rasanten Anstieg bei psychischen Erkrankungen. Psychische Erkrankungen kommen immer dann zustande, wenn es sich um Diagnosen handelt. Das heißt, wenn ausreichende Symptome vorliegen, die dann nach einer Diagnostik und einer Befunderhebung zur endgültigen, finalen Diagnose führen. Eine Diagnose heißt, ich habe eine Möglichkeit, die Therapie mit einer Krankenkasse abzurechnen. Das ist Sicherheit für den Therapeuten und die Therapeutin, aber eben auch Sicherheit für die Betroffenen. Denn die Kosten für die Therapie werden dann schlussendlich auch übernommen. Meine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, lautet, ist es immer notwendig, dass ich eine klare Diagnose vergebe? Denn gerade in der Psychologie und in der klinischen Psychologie ist es nicht immer so leicht, eine klare Diagnose wie bei einem Armbruch oder bei einem Beinbruch festzustellen. Viele Diagnosen ähneln sich und die Frage ist immer, was war zuerst da? Die Depression oder die Angststörung? Vielleicht sogar die posttraumatische Belastungsstörung und eine Anpassungsstörung ist auch immer recht einfach zu diagnostizieren. Viele Menschen sind in Krisenzeiten von Symptomen betroffen. Und ich bin der Meinung, dass nicht jedes Symptom immer oder nicht jedes Symptom sofort zu einer Erkrankung führen muss, die dann in Form einer Diagnose auf unseren Unterlagen steht und sofort Therapiebedarf anzumelden ist. Denn die Therapieplätze sind rar. In Deutschland warten Menschen zwischen 6 und 12 Monaten auf eine Psychotherapie, auf einen psychotherapeutischen Platz. Es sei denn, sie sind akut fremd oder selbstgefährdet. Fremdgefährdend oder selbstgefährdend. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand eine Belastung hat, in einer akuten Krise ist, mit psychischen und auch körperlichen Symptomen darauf reagiert, was ich für völlig gesund halte. Denn es ist normal, dass wir in besonderen Situationen mit Symptomen reagieren. Das ist eigentlich ein Zeichen von Gesundheit und nicht von Krankheit. Wenn wir das nicht mehr täten, dann hätten wir wirklich andere Probleme. Ja, dann würden wir nichts mehr fühlen. Und vielleicht gibt es auch schon einige, die gar nichts mehr fühlen, außer Leere. Und das ist eigentlich sehr traurig. Also ich halte es für gesund, dass Menschen mit Symptomen reagieren. Und wenn wir diese Symptome aber jetzt jedes Mal in Richtung Krankheit deuten, also alles pathologisieren, das immer in die Therapie bringen, dann werden wir ja diesen Menschen und den ganzen Betroffenen, dieser Vielzahl an Betroffenen, gar nicht gerecht. Können wir gar nicht. Es gibt nämlich nicht die Therapieplätze. Diese sollten Menschen vorbehalten sein, die wirklich schwer erkrankt sind und die eine fachlich fundierte und auch langfristige Begleitung durch einen psychologischen Psychotherapeuten, durch einen Fachtherapeuten benötigen oder durch einen Psychiater, durch eine Psychiaterin. Aber ganz viel dazwischen, und damit meine ich leichte Angststörungen, vielleicht eine anfänglich diagnostizierte Depression oder möglicherweise zu diagnostizierende Depression, vielleicht auch eine Anpassungsstörung oder eben eine akute Krisensituation, die diese Menschen brauchen, auch schnelle Hilfe, damit es sich nicht weiter in Richtung Krankheit manifestiert. Wenn die Symptomatik einer Anpassungsstörung da ist, muss ich doch sofort erste Hilfe sozusagen leisten, damit es nicht eben nachher in eine Depression oder in eine Art Angststörung abdriftet. Und da fehlen uns nicht nur die Therapieplätze, da fehlen uns auch Ansätze in Deutschland, wie wir hier Menschen in dieser Lücke gut abholen können. Meistens muss das Kind immer erst in den Brunnen fallen. Das kennen wir aber nicht nur aus der klinischen Psychologie oder aus der Psychotherapie, sondern wir kennen das auch im Bereich Familienrecht. Erst wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, schauen die Leute hin, werden sie wachsam. Und Hausärzte zum Beispiel werden ja auch mit dem Symptom einer Traurigkeit oder Antriebslosigkeit, Energielosigkeit, Freudlosigkeit konfrontiert, haben aber dann eben auch gar keine Zeit, sich lange mit ihren Patientinnen zu unterhalten und geben dann gerne weiter. Bei denen geht dann schon vielleicht die Alarmglocke an, oh, das könnte eine Depression sein, wir schreiben dich erstmal krank, bis du dann einen Therapieplatz hast. Und so werden viele, viele Menschen erstmal aus dem Arbeitsleben herausgeholt, sind dann vielleicht auch einige Wochen zu Hause, warten und warten und warten auf ihre erste Diagnostik. Eine Diagnostik ist ja auch nicht mit einem Termin getan, sondern die geht ein paar Termine, um dann erst in einen Therapie- und Behandlungsplan, ja, hineinzukommen. Und damit vergehen nicht nur Wochen, damit vergehen Monate meistens. Auch Betroffene, die jetzt zum Beispiel auf einen Platz in der Tagesklinik warten, warten jetzt nicht nur 5 Tage. Nur diejenigen, die etwas privat bezahlen können und wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht wollen, dass sowas in ihrer Akte irgendwie auftaucht, die gehen in Privatkliniken, in Burnout-Kliniken, in psychosomatische Kliniken. Und auch als Privatpatientinnen hat man hier ein paar Vorteile. So, was machen wir mit den Menschen, die dazwischen hängen? Zwischen schwerer psychischer Erkrankung, vielleicht sogar organisch bedingt, das gehört in fachkundige Hände, in fachärztliche Hände, in fachtherapeutische Hände. Und denen, die in persönlichen Krisen sind, die vielleicht mit leichten psychischen Störungen reagieren und aber so durch schnelle Hilfe, sage ich mal so, wieder in die Balance gebracht werden könnten. Die sind sozusagen im luftleeren Raum, weil sie ja in der Warteposition sind. Und bis sie dann in die therapeutischen Settings kommen, kann es passieren, dass sich der Zustand verschlechtert. Was macht man vielleicht zwischendurch? Man gibt schon mal stabilisierende Medikamente. Wir haben ja auch wahnsinnig viele Verordnungen von Psychopharmaka. Und ich bin immer wieder überrascht und erstaunt, wie viele Menschen, die ich auch im bekannten Umfeld kennenlernen darf, die das dann irgendwann, by the way, mal erzählen, wie lange sie eigentlich schon Sertralin nehmen oder andere Psychopharmaka, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Dabei gibt es eben so viele Alternativen. Die sind natürlich nicht kassenzugelassen unbedingt, die sind auch nicht abrechnungsfähig. Und genau da hapert es ja oft in unserem Mindset. Und bei vielen Menschen ist nicht angekommen, dass die Gesundheit auch ein Thema Eigenverantwortung ist. Dass man Gesundheit nicht irgendwo abgibt, per Rezept einlösen kann, sondern dass wir alle, jeder für sich, für die eigene Gesundheit auch zuständig ist. Das würde bedeuten, dass ich bei mir selber frühzeitig lerne, Symptome zu erkennen, Signale als Warnzeichen meines Körpers, meiner Seele wahrnehme und dann mir überlege, was könnte ich denn tun, damit ich wieder in die Balance komme. Und da setzen wir zum Beispiel sehr gerne im Unterbewusstsein und direkt im Nervensystem an. Denn das Nervensystem ist genau das System, was sämtliche Informationen aufgenommen hat. Es sind dadurch neuronale, emotionale Verschaltungen entstanden in uns. Und gerade in Krisenzeiten reagiert das System durch Aktivierung des Sympathikus mit: Ich muss überleben, ich muss kämpfen, ich muss flüchten. Ich bin in einem permanenten, dauerangespannten Zustand. Das bedeutet natürlich für meinen Körper eine biochemische Reaktion. Das heißt, es werden entsprechende Hormone ausgeschüttet. Und irgendwann sagt natürlich auch mal mein Immunsystem, wow, ich habe hier so viel zu tun, hier ist ständig irgendwie Alarm. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Kraft hernehmen soll. Ich komme irgendwie nicht mehr dagegen an. Ja, auf der einen Seite fährt das Immunsystem hoch, weil es denkt, okay, hier wird eine Entzündung gemeldet, ist aber nur in Anführungsstrichen Stress, ist noch gar keine echte Entzündung, aber Stress löst in unserem Körper sowas wie Entzündungsprozesse aus, die suggeriert werden und deswegen reagiert auch unser System. Wenn ich aber das zu lange mache, dann sind fremden Erregern Türen und Tore geöffnet, weil mein Immunsystem an anderer Stelle so sehr beschäftigt wurde, dass es eben diesen TH1, TH2-Shift gibt und dann kippt die Lage und wir reagieren eben so, wie ein krankes System reagiert. Ja, wir haben dann zu viel Cortisol ausgeschüttet, die Rezeptoren werden toleranter und wenn wir körperlich dann umstellen müssen, weil wir nicht die ganze Zeit gegen uns selbst agieren können, es sind ja keine echten Erreger da, die bekämpft werden, dann richtet sich das irgendwann gegen uns selbst, dann entscheidet das System, sich umzuschalten. Doch dann, genau dann kommt es nämlich dann zu Infekten, weil wir die Abwehr nicht mehr am Start haben. Es kann aber auch zu stillen Entzündungen derweil schon gekommen sein. Und all das, diese entzündlichen Prozesse, die oft in uns schlummern, die haben natürlich auch eine Wechselwirkung mit unserer Psyche. Ja, die können wiederum Depressionen begünstigen zum Beispiel. Und da ist immer die Frage, was war zuerst da? Ist es die Vernachlässigung, der Mangel an Selbstfürsorge? Ist es das viel zu hohe Stresslevel über eine ganz lange Zeit? Für mich ist Stress der Oberkiller unserer Gesundheit. Und wann verdammt nochmal fange ich bei mir selber an, da hinzuschauen und mir rechtzeitig Hilfe zu holen? Und es gibt nicht nur die psychotherapeutische Hilfe, es gibt auch nicht nur den Hausarzt. Es gibt ganz viele tolle alternative Möglichkeiten, mit denen man Menschen helfen kann, wieder in die natürliche Balance zurückzufinden. Und da plädiere ich dafür, das Bewusstsein anzuknipsen. Denn nur, wer ein Bewusstsein dahingehend entwickelt, dass Symptome nicht immer nur Krankheit bedeuten, sondern in erster Linie mal Warnzeichen sind, dass etwas nicht stimmt in meinem Leben. Wer dieses Bewusstsein entwickelt, der kann sich lernen, besser wahrzunehmen, achtsamer mit sich selber zu sein. Und es gibt viele Techniken, wie zum Beispiel die Selbsthypnose oder auch grundsätzlich Hypnose, auch bei Coaches oder alternativen Therapeuten gerne angewandt, die dazu führt, dass wir das Nervensystem regulieren können. Dass wir den Parasympathikus aktivieren, den Vagusnerv stimulieren, unseren Selbstheilungsnerv, der sämtliche Organe innerviert. Ja, damit ist auch unser Herz verbunden. Unser Herz-Kreislauf-System reagiert extrem auf Stress. Oder unser Magen-Darm-Trakt zum Beispiel. Wie viele Menschen kennst du da draußen, die immer mal wieder Magenbeschwerden, Sodbrennen, teilweise Herzrhythmusstörungen haben, die einen zu hohen Blutdruck haben? Und wir hauen immer wieder mit den typischen Keulen drauf, entweder Medikamente, die dann aber auch wieder Nebenwirkungen haben oder Wechselwirkungen mit anderen. Und wir gehen so selten an die Ursache. Warum kommt es denn zu Bluthochdruck? Wo steht der Mensch so unter Druck? Natürlich sind organische Ursachen immer abzuklären. Das gehört in eine gute Diagnostik und auch professionell ausgebildete Therapeuten und Coaches machen das. Entschuldigung. Sie schicken ihre Leute oder ihre Patienten, ihre Klienten dann auch erstmal in eine körperliche Untersuchung, um sicher zu sein, dass hier alles in Ordnung ist. Denn das ist das A und O, dass wir von allen Seiten mal drauf schauen und mindestens mal das Zwei-Türen-Prinzip anwenden, was im Sinne der integrativen Mind-Body-Medizin längst getan wird, aber in den meisten normalen, gängigen therapeutischen und Arztpraxen natürlich nicht angewandt werden kann, ja, weil es einfach nicht ins System passt. Da ist ein Durchlauf von Patienten, wo gar keine Zeit wäre, auf beiden Ebenen zu schauen, nämlich aus der körperlichen und aus der psychischen, emotionalen, mentalen Ebene mal drauf zu schauen. Und ich gehe bei uns sogar noch einen Schritt weiter. Ich möchte auch die spirituelle Dimension des Menschen mit berücksichtigen. Insofern, dass ich weiß, dass wir mehr sind als ein Körper, mehr sind als unsere Gedanken und Gefühle, sondern dass wir ein komplexes Energiewesen sind, was auf andere energetische Wesen reagiert, sprich Menschen. Wir stehen in Wechselwirkung, wie sehr die Umwelt uns belastet und nicht nur die Umweltfaktoren, die wir vielleicht durch Toxine, sondern eben auch in Form von Menschen, die genauso toxisch auf uns wirken können. Also ich mache mir ein Gesamtbild vom Menschen und das in sehr kurzer Zeit, weil ich gelernt habe, wie wichtig Bewusstseinsdiagnostik ist. Und damit meine ich die Analyse des Bewusstseins, wie denkt der Mensch über sich, über sein Leben, über seine Umstände und die Unterbewusstseinsdiagnostik. Wie repräsentiert eigentlich das Unterbewusstsein das Selbstbild, das Fremdbild? Und erst wenn wir uns im Sinne der Bewusstseinsdiagnostik darüber klar geworden sind, wie ist das Bewusstsein aufgestellt und wie ist das Unterbewusstsein aufgestellt, können wir auch recht schnell erkennen, wo sind Defizite vorhanden, wo ist die Ursache, wo ist der eigentliche Schmerzpunkt im Menschen begraben. Ist es auf der emotionalen Ebene, ist es vielleicht doch auch eine biologische Geschichte, ist es vielleicht sogar epigenetisch oder liegt vielleicht sogar ein schwerwiegender, familiärer, langwieriger Konflikt ganz darunter, der sich in mehrere Generationen verteilt hat. All das sind Möglichkeiten, die man in bei uns einer Sitzung, 1,5 bis 2 Stunden, recht schnell herausarbeiten kann, wenn man nämlich nicht die Zeit in Biografiegesprächen verliert, sondern über das Mittel einer klaren Fragestellung an den Verstand und dann im zweiten Schritt über die Hypnose in die Unterbewusstseinsarbeit geht und dort nochmal den Fragenkatalog stellt, dann ist es sehr, sehr spannend, was wir aus den unterbewussten Strukturen herausarbeiten und herausfinden dürfen. Menschen also in so einer Form zu helfen und zu unterstützen, schafft sofort Entlastung, weil Klarheit entsteht zu dem Thema, worum geht es denn, warum geht es mir denn eigentlich so schlecht? Ja, okay, da liegt eben der und der Konflikt vielleicht in mir noch begraben, das schleppe ich schon die ganzen Jahre mit mir rum, aber ich wusste gar nicht, dass dieser innere Konflikt aus meiner Familie ausschlaggebend ist für meine aktuellen psychischen Belastungen zum Beispiel. Ja, oftmals summiert sich ja auch was auf in uns und dann hält unser System nicht mehr stand. Viele Jahre schaffen wir etwas zu unterdrücken oder auch auszuhalten, aber manchmal crasht unser System zu einem Zeitpunkt, wo wir denken, wieso jetzt? Ja, weil vielleicht der kleine Tropfen noch dazugekommen ist. Vielleicht gerade die Trennung vom Mann, von der Frau oder der Jobverlust, was auch immer. Und dann müssten wir doch ansetzen. Dann können wir doch nicht Leute monatelang in die Warteschleife schicken, bis die mal in eine Psychotherapie gehen dürfen. Die müssen ja dann auch eine Diagnose bekommen. Warum können wir hier nicht früher ansetzen? Warum können wir hier nicht, ich sag mal, ein Kontingent von Stunden haben, wo wir sagen, ja, hier sind die frühen Hilfen. Die kannst du abrufen. Wenn du das nicht tust, musst du halt warten. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen das abrufen würden. Im Moment ist Coaching und professionelle psychologische alternative Hilfe, also alternativ zur Psychotherapie, zu herkömmlichen Verfahren, nur denen vorbehalten, die sich das leisten können. Das ist eben nur ein gewisser Prozentsatz, aber immerhin tun es ja auch schon einige. Denn sie erkennen, bevor ich ein paar tausend Euro in Konsum stecke, zum Beispiel indem ich mir ein neues Auto in Krisenzeiten kaufe, in Urlaub fahre, die nächste Tasche kaufe oder mir dreimal die Haare verändern lasse, gehe ich vielleicht doch mal besser zu einem Profi-Coach oder ja, zu einem alternativen Therapeuten, der mir in ein paar Schritten ja das Thema auflöst mit mir gemeinsam, der mir hilft, dass ich wieder in meine Kraft komme, neue Lebensqualität und Lebensenergie gewinne und dann kann ich auch ein freudigeres, glücklicheres Leben ganz ohne neue Tasche und ohne neues Auto führen. Und ich kann sogar meinen eigenen Lebensweg bewusst gestalten lernen, nämlich indem ich weiß, was tut mir gut, was ist eigentlich meine innere Substanz, was ist meine innere Wahrheit, was macht mich aus und lebe ich gegen meinen Strich oder lebe ich im Einklang mit mir und mit meinen Begabungen? Und wenn ich das tue, dann spiegelt sich das auch direkt zurück auf meine Gesundheit. Gesundheit ist für mich ein Spiegel. Gesundheit ist ja auch kein allgemeiner Zustand, sondern immer auf einem Kontinuum. Das hat schon Antonowski sehr schön beschrieben. Ja, ich habe also nicht den allgemeinen Gesundheitszustand, sondern es geht mir mal besser, mal vielleicht etwas schlechter. Und wenn ich dafür sorge, dass es mir mehrheitlich gut geht, psychisch wie körperlich, dann führe ich natürlich ein ausgeglichenes und auch erfülltes Leben. Sobald die Gesundheit schwankt, dürfen wir hinschauen, ist das jetzt gerade der Fall, weil ich mich vielleicht wirklich akut irgendwo infiziert habe? Warum ist mein Immunsystem vielleicht gerade mal ein bisschen sehr angegriffen und ich habe vielleicht einen Infekt nach dem anderen? Was ist in mir nicht in Ordnung im Sinne einer Homöostase? Der Körper ist immer bestrebt nach einer natürlichen Ordnung. Was darf ich in Ordnung bringen? Und da klar muss ich auch auf die Ernährung, auf meinen Lebensstil achten. Ich muss eigentlich auf alles achten und es muss ein System geben und ich habe mich bemüht, eines zu entwickeln, was all diese Aspekte nicht in Monaten ab bildet und analysiert, sondern in wenigen Sitzungen, damit man ein Bild hat vom Klienten, von dem Menschen, der vor mir sitzt und ich ihm wirklich schnell helfen kann. Denn je schneller wir Menschen wieder in die Balance bringen, ihnen helfen, sich selbst zu helfen, dass sie die Lösung für ihre Themen sind, umso gesünder bleibt und wird unsere Gesellschaft. Wenn wir die alle pathologisieren und immer wieder in Therapieeinrichtungen schicken, dann haben wir bald niemanden mehr, der hier arbeitet, der sich um die Kinder kümmert, der auch pädagogische Dinge macht. Denn schau dir mal die Krankenstände bei Lehrern an und gerade im psychischen Bereich und generell in der Gesellschaft. Ja, das wäre ja fatal, wenn alle ausfallen. Viele Menschen, die jetzt selbstständig sind und zuhören, die wissen, wir können ja gar nicht mal eben so ausfallen. An uns hängt ein Unternehmen dran, wie an mir auch. Und wenn ich ausfalle, fällt sehr viel aus. Dann läuft es nicht weiter. Insofern habe ich auch in meinen persönlichen Krisenzeiten immer die Devise gehabt, ich brauche alternative Werkzeuge, wie ich mir selbst helfen kann. Und so ist mein Cleans-Hypnose- und Bewusstseinscoaching entstanden. Ein Coaching-System in 6 Anwendungsfeldern. Das sind meine persönlichen Erfahrungswerte. Das sind eigentlich alles meine eigenen Anwendungsfelder. Ja, weil ich verschiedene Themen bei mir klären musste. So wie ganz, ganz viele Menschen da draußen auch. Und du vielleicht auch. Ich musste familiäre Themen klären. Ja, auch Konflikte in meiner Familie. Eltern-Kind-Entfremdung. Ich musste ein großes Trauma verarbeiten. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und wirklich akute Burnout-Symptome bei mir festgestellt und geschaut, wie kann ich mir da am besten helfen. Immer mit meinem 3-Schritte-System. Ich analysiere Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ich transformiere im Unterbewusstsein und Nervensystem durch gewisse Techniken. Und dann etabliere ich eine neue innere Wahrheit, um mich selbst auf das einzustellen innerlich, was ich im Außen auch erleben und leben möchte. Das geht. Das geht jetzt in 3 Schritten. Und wir arbeiten auch pro Coaching-Format in 3 Sitzungen. Aber danach geht es darum, das zu trainieren. Bewusstseinstraining at home ist die Devise. Wir stoßen in sehr kurzer Zeit einen großen, großen Veränderungsprozess an. Und wenn man den für sich nutzen will, dann bleibt man am Ball. Das macht auch richtig Spaß. Bewusstseinsarbeit und Bewusstseinsentwicklung machen mir so viel Spaß, dass ich da gar nicht mit aufhören möchte. Ich kombiniere die Psychologie, natürlich die Wissenschaft, die ist mir sehr wichtig, die Neurobiologie mit Hypnose und auch spiritueller Energiearbeit. Denn die traditionellen Bewusstseinslehren, die haben Meditation, Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung, alle schon seit Jahrhunderten, wenn nicht schon seit Jahrtausenden im Programm. Und warum sollten wir das eigentlich nicht endlich mal wieder nutzen, damit wir auch ein erfülltes, glückliches Leben wieder führen, was in der westlichen Welt ja zur Seltenheit geworden ist. Die meisten Menschen sind ja nicht richtig glücklich und zufrieden, wenn sie nicht gerade körperlich krank sind oder körperlich belastet sind. Dann haben sie auf der anderen Seite aber gerne auch familiäre oder Beziehungskonflikte und so weiter und so fort oder Unzufriedenheit im Job. Ich erlebe ganz, ganz selten Menschen, die mal zufrieden sind und sagen, ich bin richtig glücklich mit mir und meinem Leben. Und wenn sie ein außen scheinbar glückliches Leben haben, mit tollen äußeren Umständen, Häusern, Autos, Gesundheit, tollen Klamotten, dann finden sie immer noch das Haar in der Suppe und fangen bei sich selber an, sich nicht gut zu finden. Äußerlich oft der Fall, gerne auch bei Frauen genommen. Und da fragt man sich doch, was in Gottes Namen hat denn dazu geführt, dass wir als Gesellschaft so nach unten abgedriftet sind, während wir die Kühlschränke voll haben, während wir eigentlich im absoluten Überfluss leben, was gewisse Konsumgüter angeht, so ist doch in den Menschen selbst eine große Leere entstanden. Und diese Leere kann man füllen, aber nicht von außen nach innen. Die müssen wir von innen nach außen füllen, indem wir uns mit uns beschäftigen und unsere Kompetenz stärken in Richtung Selbstermächtigung und Schöpferkraft. Und dabei begleite ich Menschen herzlich gerne, vor allen Dingen aber befähige ich Menschen, die das auch lernen möchten, beziehungsweise die auch diesen Weg mit ihren Klienten und Patienten gehen möchten, in meiner Ausbildung und mit meinem Coaching-System MindCleans. Wenn dich das interessiert, melde dich doch einfach gerne mal zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch an und wir tauschen uns mal aus, ob dieser Weg, dieses System auch für dich und deine Praxis geeignet sein kann. Und wenn du betroffen bist und sagst, Mensch, das klingt gut, dass mir hier schneller geholfen werden kann, dann schau bitte auch auf meiner Seite. Da findest du ein Netzwerk an Coaches und Therapeuten, die MindCleans beherrschen und die MindCleans anwenden, vielleicht auch in deiner Nähe und jederzeit auch online möglich. Ich wünsche dir alles Liebe und danke dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch an andere weiterempfehlen möchtest und bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe für dich.